Jesus, dass wir unsere Abendstunde wieder beginnen.
Liebe Geschwister, wir dürfen heute Abend einen der bekanntesten Psalmen näher ansehen, nämlich Psalm 139. Psalm 139. Dem Vorsänger von David ein Psalm. Dem Vorsänger in Israel offenbar klar, weil ja das Volk im Vorhof kaum Gelegenheit hatte, dass sich im Vorhof versammelte, sonst irgendwie Lieder zu lernen. Dem Vorsänger. Wir durften schon immer wieder darauf hinweisen, dass für uns der wunderbarste Vorsänger uns geschenkt ist, den wir uns wünschen oder denken könnten, keinen geringeren als den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der alle unsere innersten Nöte erforscht haben, kennt und in den Psalmen und im Worte Gottes alles in passenden Worten uns geschenkt hat. Wir brauchen also nur nachzubeten oder nachzusingen. Der Herr in unseren Herzen die Saiten stimmt und aufklingen lässt. Unser Vorsänger, der Heilige Geist. Dann können wir dem Herrn singen und spielen in unseren Herzen. Von David, der Geliebte, der Mann nach dem Herzen Gottes. Eigenartig im Hebräischen, nach dem Hebräischen müsste eigentlich noch besser, genauer übersetzt werden, dem David gewidmet. Le David. Dem David. Offenbar hat auch David vom Heiligen Geiste diese Worte empfangen. Dem David geschenkt. Für uns.
David heißt der Liebe Gottes.
Salomo. David heißt einfach der Geliebte. Der Geliebte, ja. Salomo hat ja den zweiten Namen bekommen, im Auftrag Gottes, Jedidia, das heißt der Liebling des Herrn, der Liebling Jehovas. Jehova, du hast mich erforscht und erkannt. Du erforschest und kennst mich. Genau übereinstimmend mit Römer 8. Sogar der Heilige Geist kennt unser Inneres erst nachdem er das erforscht hat. Der Geist selbst erforscht und weiß. Römer 8. Ne? Erstens muss er erforschen und dann erst weiß er. Genau übereinstimmend mit dem ersten Vers in diesem wunderbaren Psalm. Und so geht durch die ganze Bibel hindurch. Jehova, du hast mich erforscht und erkannt. 1. Chroniker 28, Vers 9. Nur um noch ein anderes Wort im Alten Testament aufzuschlagen. Das ist ein Chroniker 28, Vers 9. Worte Davids an seinen Sohn Salomo. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn Jehova erforscht alle Herzen und alles Gebilde der Gedanken kennt er. Wiederum, erst wann kennt Gott selbst die Gebilde, das Dichten und Trachten und Wünschen und Überlegen der Gedanken unserer Herzen? Erst wann kennt der Herr die Dinge? Kennt der Heilige Geist die Dinge? Erst nach Forschungsarbeit. Genau übereinstimmend wieder durch die ganze Bibel, die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Und deshalb richtet, wenn Gott selber richtet oder wir einmal richten werden, Engel und Menschen, denn die Welt und die Engel richten werden, nur nach den Gerichtsakten oder Unterlagen, soweit es die Bewegungen, die Handlungen oder das Unterlassen in dem Innern des Menschen betrifft. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Muss Gott das auch erforschen, mein Sitzen und Aufstehen? Antwort? Nein. Alle unsere äußeren Bewegungen, alles, was im Sichtbaren geschieht und existiert, hat Gott schon vor Grundlegung der Welt genehmigt, zu einem Bestandteil seines Ratschlusses gemacht. Aber ich kann auch da drin mich zur Ruhe setzen. Kann ich das? Und ich kann auch da drin aufstehen. Das muss der Herr wieder erforschen. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, das kennst du. Und jetzt? Du verstehst meine Gedanken, die meine Sache sind, von ferne. Jetzt haben wir. Frage, von wie weit weg?
Von Vorgrundlegung der Welt.
Jawohl. Von Vorgrundlegung der Welt schon. Hat Gott zum Glück schon alles erforscht. Und zwar alle die Dinge erforscht, die er als Verantwortungsfunktionen seiner Geschöpfe den Geschöpfen übergeben hat. Wo sie selber entscheiden können, links, rechts, ja oder nein und so weiter. Kennst meine Gedanken von ferne, vorher, die du erforscht hast. Also wann erforscht? Schon in fernster Ferne. Und nachdem Gott alle Überlegungen, alles Dichten und Trachten und die Entwürfe des menschlichen Herzens erforscht hatte, hat er sich ja, wie wir immer schon hören durften, erlaubt zu bestimmen, was darf jetzt nach außen zustande kommen und was nicht. Und was da drin überlegt, getan, gehandelt, gelassen wurde, sind die Handlungen und die Taten, nach denen Gott und das gerechte Gericht Gottes zuletzt einmal die letzten Urteile sprechen wird. Da haben wir ja im letzten Wort des Predigers die einmalige, einfache, klare Orientierung. Prediger 12, 14. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Solange Menschen und Engel richterliche Behörde waren. Solange sind die Gerichtsurteile, auch der heiligen Engel, von Gott nicht genügend richtig, nicht vollkommen. Und bedürfen, wie sagt man heute?
Einer Revision.
Einer Revision, oder? Glaube ich, noch ein treffenderer.
Berufung, liebe Feinde.
Na, das kann jeder Berufung einlegen, ja.
Korrektur.
Bitte?
Korrektur.
Nein. Ja. Also, dann werden die bereits verfügten und zur Durchführung gekommenen Gerichte revidiert und in vollkommener göttlicher Gerechtigkeit gefällt. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, ja, nach den Beurteilungen von Geschöpfen, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Und hier kann natürlich nur der Geist Gottes Gericht üben. Der Vater hat es dem Sohn übergeben und der Sohn hat es uns übergeben. Das höchste, letzte Obergericht Gottes sind wir. Ihr Korinther, warum schleppt ihr einander vor weltliche Gerichte? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das ist doch viel vernünftiger für uns. Warum vernünftiger für uns? Dann haben wir beim Herrn umso mehr zu gut. Siebenmal mehr oder 70 mal siebenmal mehr. Ja, wisset ihr nicht, ihr Korinther, dass ihr, die das Weltall, den Kosmos, Engel sogar richten werdet? Da sollten doch diese irdischen Dinge für euch. Ja, was sagt Paulus noch? Normal wäre bei euch, Korinther, wenn ihr bei unter euch irdischen Differenzen oder Streitfragen, da wäre es normal, wenn ihr die Unkundigsten unter euch oder die schwächsten Glieder einsetzen würdet als Richter. Das wäre normal für irdische Sachen. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Mein Wandeln hat Gott genau genehmigt. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Ganz lang. Wenn es so kommt, mache ich so. Und wenn ich dorthin komme, gehe ich links und so weiter. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Der Herr aber lenkt seine Schritte. Links, rechts. Was ich dann an Wandel oder Schritten unternehmen kann, hat der Herr genehmigt, das muss er nicht mehr erforschen. Das kennt er. Ein Bestandteil seines Ratschlusses, ja?
Eine schöne Stelle noch aus Kapitel 29, Vers 25.
Ja?
Ich weckte für sie den
Weg aus
und saß aufs Haupt und drohte wie ein König über den Kriegsschar und so weiter.
Ja.
Ich
wählte für sie den Weg aus. Und Gott wählte für uns, jeden Einzelnen, seinen, also unseren Weg aus, nachdem er das Wollen und Dichten und Trachten unseres Herzens erforscht hatte. Zum Glück genehmigt er die wenigsten Dinge zur Ausführung. Zum Glück. Warum? Weil alle böse sind. Aber getan sind sie da drin. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen. Dann hat Gott alles genau erwogen. Warum liegt er jetzt? Oder warum? Ja. Gott hat das genehmigt, nachdem er den Sinn, den Willen und das Dichten und Trachten und die Entwürfe genehmigt hat. Vers 4, Elberfelder. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe Jehova, du weißt es ganz. Warum? Ja. Weil er das erforscht hat. Aha. Aber sobald das Wort auf meiner Zunge ist, was ist dann? Hat der Herr es genehmigt. Dass es herauskommt. Und warum genehmigt er nicht viele böse Worte, dass sie ausgesprochen werden? Na ja, dass das Böse herauskommt und offenbar wird. Das ist ein Grund. Ist schon mancher erschrocken. Das Wort war eben schon draußen. Nicht? Hat das bereut? Merken wir, jetzt sind wir in Vers 4 hier und können schon ahnen, was in so kurzen, wenigen Gottesworten für eine Weisheit Gottes und eine Klarheit der Handlungsweise Gottes in diesen kurzen Sätzen vorhanden ist, verborgen ist. Von hinten und vorn hast du mich eingeengt und auf mich gelegt deine Hand. Jetzt denken wir, oh weh, schade. Was? David klagt, von hinten und vorn hast du mich eingeengt. Eingeengt und hast deine Hand auf mich gelegt. Da bin ich also ganz eingeklemmt, nicht? In die Gegenwart des Herrn. Nein. Wie heißt denn das nächste Wort? Kenntnis zu wunderbar für mich. Kenntnis zu wunderbar für mich. Dass der Herr uns von vorn und hinten eingeengt hat. Ja? Ich kann ja keinen Schritt machen, ohne seine Genehmigung wieder vorwärts oder rückwärts. Ne? Und wenn er seine Hand auf mich gelegt hat, was ist dann los? Ja, dann ist es zu wunderbar für mich. Ne? Wenn Engel Hände auflegen oder Menschen Hände auflegen, das kann schwer katastrophal werden. Ne? Kann auch wunderbar sein. Aber wenn unser Herr oder gar unser Vater seine Hand auf uns legt, zu wunderbar für uns, dann sind wir gesegnet mit wir. Dann sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmel. So.
Halleluja!
Bravo!
Glauben wir das?
Ja, eben. Glauben wir das? Sehr gut. Jesaja 58, Vers 8. Kapitel, Thema, das Gott wohlgefällige Fasten. Ja. Das Gott wohlgefällige Fasten besteht nicht darin, dass der Mensch seine Seele kasteit, seinen Kopf beugt wie ein Schilf und Sacktuch und Asche unter sich bettet. Nennst du das ein Fasten und einen dem Jehova wohlgefälligen Tag? Na ja, das meinen die meisten. Je frommer ein Mensch ist, umso mehr geht es um diese Dinge. Ist nicht dieses ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass man löse die Schlingen der Bosheit? Ja, bitte nicht bei den anderen, sondern bei mir selber. Die Schlingen der Bosheit lösen, dass man losmache die Knoten des Joches und gewalttätig Behandelte als Freie entlasse. Also, bitte, handelt es sich um die anderen. Nein, um mich. Es sei Familienvater, es sei Bürochef oder Generalleutnant oder was da alles für Möglichkeiten sind. Irgendwie Vergewaltigte, gewalttätig Behandelte als freie Entlassung. Merken die das dann? Ja, und dann kommen sie von selbst zu uns. Gern. Aber hier zurück zu dem, um was es uns jetzt geht. Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, das heißt in einem Augenblick, und deine Heilung wird eilend sprossen. Und jetzt kommt, vorn und hinten hast du mich eingeengt, zweiter Teil von Vers 8. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit Jehovas wird deine Nachhut sein. Wer ist denn unsere Gerechtigkeit? Jesus Christus. Und die Herrlichkeit Gottes ist auch Jesus Christus. Vorhut und Nachhut. Zu wunderbar für uns. Dann wirst du rufen und Jehova wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien. Ja, das erspart uns Gott nicht. Und er wird sagen, hier bin ich. Als der Engel des Herrn dem Abraham rief, Abraham, Abraham, bei der Opferung Isaac. Abraham, hier bin ich. Ne? Da sagen die Gottesmänner, hier bin ich. Und wenn einer ein Gott wohlgefälliges Fasten durchführt und er ist in Not und schreit zum Herrn, dann sagt der Herr, hier bin ich. Ne? Wenn du das Joch und Finger ausstrecken und unheilvolle Reden aus deiner Mitte hinweg tust, und jetzt das Wunderbare, und deine Seele, der niedergebeugten Seele, darreicht, das ist ein wohlgefälliges Fasten. Wer kann das? Jesus. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, als Lösegeld an die Stelle unserer Seelen, die dem Satan verfallen waren, denn die Seele sündigt im Sterben, kam in die Gewalt Satan. Christus, wer mein Blut trinkt, das heißt, wer meine ausgeschüttete Seele trinkt, die er uns darreicht, jeder niedergebeugten Seele reicht Jesus seine Seele dar. So wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Aha. Was kommt im Psalm 139 auch? Und spreche ich, Finsternis sei das Licht um mich her. Die Finsternis würde leuchten wie der Tag. Und spreche, Nacht sei der Tag und so weiter. Vor Gott ist Finsternis Licht. So wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Mittag bedeutet maximale Helle, maximales Licht. Der Weg des Gerechten wird immer heller bis zur vollen Mittagshöhe. Wo weidest du und wo lässest du lagern am Mittag, haben wir gelernt. Das heißt, wo lässest du einmal alle deine Geschöpfe in die letzte Gottesruhe eingehen, in das Licht deiner Erlösung, maximales Licht, zur Ruhe bringen. Und beständig wird Jehova dich leiten und er wird deine Seele sättigen in Zeiten der Dürre und deine Gebeine rüstig machen. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Gewässer nicht trüben. Jetzt verstehen wir, Kenntnis zu wunderbar für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Und jetzt, wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste, der mich völlig erforscht. Und wohin fliehen vor deinem Angesicht, das heißt vor der Person Jesu Christi? Führe ich auf in die Himmel, Mehrzahl, du bist da, und bittete ich mir in dem Sheol, siehe, du bist auch da, du bist da. Amos 9, Vers 2. Amos 9, Vers 2. Wenn sie in den Sheol einbrechen, da gibt es das auch noch. Na ja, unter Führung Satans ist da möglich, dass er seine Leute in den Sheol da einbrechen kann. Ja, warum muss Satan in den Sheol einbrechen? Weil er längst nicht mehr der Herr des Sheol ist. Da bricht er ein, um Christum herauszuführen, zu Schanden zu machen. Und wenn sie in die Himmel hinaufsteigen, wenn sie in den Sheol einbrechen, wird von dort meine Hand sie holen. Und wenn sie in die Himmel hinaufsteigen, werde ich von dort sie herunterbringen. Nähme ich Flügel der Morgenröte, das ist der Augenblick, wo Gott Finsternis in Licht verwandelt. Morgenröte ist eine Verlegenheitsübersetzung, weil wir den Begriff in unseren Sprachen nicht kennen, der im Hebräischen vorliegt. Ein Augenblick, jetzt ist stockfinster, rabenschwarz. Gott spricht ein Wort, es werde Licht. Und schon längst ist Licht. Geht schneller, als er spricht. Nehme ich Flügel der Morgenröte, das heißt also, könnte mich in einem Augenblick das ganze Weltall bewegen. Oder gar durch die Unendlichkeit Gottes. Ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch da selbst würde deine Hand mich leiten. Oh. Also, auch wenn ich auf der Flucht vor Gott bin, heißt das. Was macht dann der Herr? Auch dann leitet mich seine Hand. Ich kann ja nur springen, wegfliehen, wenn er mir das erlaubt hat. Und auch die Richtungen, die ich mir in den Kopf oder ins Herz gesetzt habe, ich kann nur in der Richtung springen, wenn er mir das erlaubt hat. Wenn er es zu einem Bestandteil seines Ratschlusses gemacht hat. Auch da selbst würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Sprüche, Kapitel 3 oder 4. Lassen wir uns erinnern. Ja, Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Stimmt das überein mit dem, was wir im Psalm 139 jetzt gelernt haben? Ist er immer vor mir, um mich, über mir und. Leitet mich. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Dann sind die vorher krumm. Ah. Also, auf krummen Pfaden bewege ich mich da drin, in den Gedanken, Überlegungen. Ich erschrecke. Herr, danke dir. Hier bin ich, sage ich dann, genauso wie ich in diesem Moment bin, da drin. Ja. Und was macht er? Augenblicklich, nichts mehr kommt. Nichts mehr kommt. Existiert nicht mehr. Das ist Morgenröte, von einem Augenblick zum anderen. Bin ich wieder hundertprozentige Gerechtigkeit Gottes. Bitte Kassette wenden. spreche ich, nur Finsternis möge mich umhüllen, und Nacht werde das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre ja, für dich ja, wie das Licht, weil er alle verborgensten Dinge der Finsternis vor Grundlegung der Welt ganz genau, vollkommenerweise erforscht hat. Denn du besaßest meine Nieren, Reinigungsorgan, du wobest mich in meiner Mutterleibe. Warum sage ich da nichts? Einige Augenblicke. Dieses Wirken und Schaffen Gottes ist auf den Menschen ja jetzt konzentriert. Schon würde genügen, dass jeder Mensch ohne Entschuldigung ist, wenn er sich entschuldigen möchte, wie sollte ich wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht? Ohne Entschuldigung. Du besaßest meine Nieren, bildetest meine Nieren, du wobest mich in meiner Mutterleibe. Wie viele Jahre, Millionen braucht Gott für diese Webearbeit von der Zeugung bis zur Geburt? Nicht, sonst braucht er ja Billionen für die primitivsten Dinge. Ja. Weil sie zu Narren geworden sind, dass sie es nicht für gut fanden, diesen Gott in Erkenntnis zu haben, der sich ihnen ständig offenbart in seiner Schöpfung.
Und weil sie die Weise
ja. Ja. Und die Weisheit der Weisen zunichte gemacht und den Verstand der Verständigen zerstört. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Und zwar aus einem bisschen Staub vom Erdboden. Also so sind wir so prächtige Ritter ohne Furcht und Tadel oder was wir da wollen. Nicht sagen. Einem bisschen Staub vom Erdboden. Ja. Und zwar in Adam, dem ersten Menschen. Wir lesen da weiter. Meinen Keim sahen deine Augen. Unsere Keime sah unser Gott und der Herr Jesus Christus alle schon in den Lenden Adams des ersten Menschen. Waren unsere Keime alle schon drin. Und jetzt noch einmal, und diesen Adam, den ersten Menschen, hat Gott aus Staub vom Erdboden gebildet. Und die unzähligen, wirklich unzähligen Lebenskeime einer ganzen kommenden Menschheit ja, aus diesem Staub gebildet. Und die Sache funktioniert während Jahrtausenden. Trotz Gottlosigkeit und Sündenwust und allem Negativen, was normalerweise längst eine Menschheit und eine ganze Schöpfung schon unmöglich gemacht hat. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl und das wissen alle. Und soweit sie ihr Gewissen verhärtet haben, haben sie sich selbst dem Gerichte Gottes, dem Zorne Gottes übergeben. Dem gerechten Gerichte Gottes übergeben. Denn so häufst du dir selbst Zorn auf den Tag des gerechten Gerichtes Gottes. Nicht verhohlen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht ward im Verborgenen, gewirkt wie ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Ein geheimnisvolles Wort. Ich für mich muss zuerst darauf achte darauf, hier ist liegt ein Vergleich vor. Wie ein Stickwerk in den untersten Örtern, nicht als Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Denn was Gott in den untersten Örtern der Erde, dem Hauptquartier Satan und den ganzen Gemächern des Sheol und der da rastenden Seelen und wer weiß, was da alles Gewaltiges da unten webt und lebt und bewegt und irgendwie vorhanden ist. Ne? Vers 16, meinen Keim, B, eigentlich Knäuel, ungeformte Masse, meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie, die Gebeine, alle eingeschrieben. Während vieler Tage wurden sie gebildet. Während wie vielen Tagen? Zehn Monde von 28 Tagen, 280 Tage. Das Zeugnis der Schrift stimmt genau. Richtet sich genau nach der Stellung des Mondes zur Sonne. Monatsregel der Frau. Unterteilt in vier Viertel. Vier Mondviertel. Alles entsprechend dem Originalchronometer unseres Gottes geordnet und so weiter. Meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Während vieler Tage wurden sie gebildet, als nicht eines von ihnen war. Vers 17, gewaltig. Und, jetzt kommt ein Höhepunkt. Und wie köstlich sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie gewaltig sind ihre Summen. Aha, hat David die Gedanken des Herzens Gottes ein wenig gekannt. Sonst hätte er nicht das Zeugnis, er war der Mann nach dem Herzen Gottes, wenn er nicht die Gedanken Gottes weitgehend geoffenbart bekommen hätte. Und liebe Geschwister, ich habe den Eindruck, dass wir heute in dieser letzten Stunde dieses Zeitalters, der Vollendung dieses Zeitalters, wo Unkraut und Weizen ausreift, die letzte Reife empfängt, dass auch wir sagen dürfen, und wie köstlich sind für mich deine Gedanken, o Gott. Wir hatten ja einmal das unter dem Thema ein Zeugnis nach dem wunderbaren Lied. Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Ich habe, ja, ich glaube, es waren in Rheinfelden die paar Tage, wo ich da war. Kassette bei mir, ja. Und habe das wieder selber mal gehört. Da staunt man selber, was der Herr uns geoffenbart hat. Wie er ganz anders als jedes Geschöpf. Und wie köstlich sind mir deine Gedanken, o Gott. Unter F haben wir hier eigentlich, ne? Ah nein, ich habe es falsch gesehen. Da. Ah, einfach. El, o Gott. F, gut. Deine Gedanken, o Gott, einfach El. Wie gewaltig sind ihre Summen? Also nicht nur ein paar wunderbare Gedanken Gottes, sondern die Gedanken Gottes, die sind unausforschlich, unaufspürbar, in alle Unendlichkeiten.
Denn wir wurden genannt, gezählt, schon in der Schöpfung.
Schon in der Schöpfung.
Ein Thema auch.
Ja, aber wie gewaltig sind ihre Summen der Gedanken Gottes, köstlich. Und die vielen Herden, Schafherden des guten Hirten Jesu Christi während den 2000 Jahren und heute auf unserem Erdenrund haben fast keine Einsicht von der Summe der wunderbaren köstlichen Gedanken des Herzens Gottes. Da werden Gedanken von heiligen Engeln und frommen Menschen und weiß was für Geschöpfen in das Herz Gottes hinein projiziert. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn auch die Herzen von den Heiligen und Auserwählten Gottes hart sein können und alles andere aufweisen, als woran unser Gott Freude haben könnte. Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, sodass ich Antwort geben kann, dem, der mich schmäht. Aha. Wie gewaltig sind ihre Summen, nämlich die köstlichen Gedanken des Herzens unseres Gottes. Wollte ich sie zählen, ihrer sind mehr als des Sandes. Ich erwache und bin noch bei dir. Ich erwache und bin noch bei dir. Was heißt das? Währenddem ich schlief, war ich wunderbarerweise bei dir. Der Wecker brüllt, ich erwache. Ne? Oh, sofort raus und ins Geschäft. Ne? So. Nein. Psalm 18 vielleicht. Nein, ich bin's Gott. Ah ja, 42 Generationen und 42 weiß was. Also das sollte er wissen. In dem wunderbaren Psalm, da beginnt wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, also lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Vers 8. Des Tages wird Jehova seine Güte entbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Wie heißt das? Das Lied der Lieder von Salomo. Sein Lied. König der Könige, da wissen wir, was gemeint ist. Der Herr der Herren und der Gott der Götter, ganz klar. Nicht hohes Lied, sondern Lied der Lieder. Das in den Augen unseres Gottes wunderbarste Lied. Das ist sein Lied. Und da hat ein dienender Bruder vor 50 oder 60 Jahren empfohlen, dieses Lied der Lieder überhaupt nicht zu lesen. Wenn man fertig ist, was kommt vorher? Die Psalmen oder was? Oder die Sprüche? Gleich zu Jesaja übergehen, hat er empfohlen. Und da ein Verbot zur Übertretung reizt, wie geschrieben steht, hat Bruder Muhl von dem Tag an drei Jahre lang in unserer Bibelstunde nur noch das Lied der Lieder näher angeschaut.
Wir haben ja da 12 Kassetten.
Ah, 12 Kassetten sind vorhanden. Dankeschön. Des Tages wird Jehova seine Güte entbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. So. Und ich erwache und ich bin noch bei dir. Möchtest du, o Gott, den Gesetzlosen töten? Der Gesetzlose heißt Satan. Möchtest du, Jehova, den Gesetzlosen oder, o Gott, töten? Und ihr Blutmenschen weichet von mir. Sie, die dich nennen zum Verbrechen, die zu eitlem schwören, deine Feinde. Hasse ich nicht, Jehova, die dich hassen, und verabscheue ich nicht, die wider dich aufstehen? Oh, Vers 22 bitte. Mit vollkommenem Hasse hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Oh, schade. Ne? Schade, dass noch solche Worte kommen in diesem Psalm. So lange schade, als wir nicht aus der Schrift orientiert sind. Aber ich glaube, wir alle haben keine Entschuldigung, mit Ausnahme von 2, 3, die hier sind, hier nicht gleichzeitig vorlocken zu können. Wir erinnern uns, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. So. Dann stellen wir die Frage, Herr, was kann der arme Esau dafür, dass du schon festgestellt hast, bevor die beiden geboren waren? Esau habe ich gehasst, Jakob habe ich geliebt. Was kann der Jakob dafür? Was kann der Esau dafür? Antwort in den Sprüchen der Weisheit Gottes. Bitte sei weise, mein Sohn. Weisheit Gottes in den Sprüchen. Und da lesen wir: Wer die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Und der betreffende Sohn erzählt seinen Kameraden, ich habe einen ganz lieben Vater. Ich kann die tollsten Sachen erlauben. Und er schimpft nicht einmal mit mir. Ich habe noch nie die Rute zu spüren bekommen. Und weiß nicht, dass er nach göttlichem Urteilen ein Gehasster ist, wenn sein Vater die Rute spart. Bitte, der Vater, auch bei Esau, spart Gott die Rute. Der Esau kann sich leisten, was er will, als Meineidiger, und der ist der Betrüger, der Esau, kann sich leisten, was er will. Und es passiert gar nichts, gelingt ihm alles. Das heißt, Esau habe ich gehasst. Wenn Gott einem Menschen, der nur Böses ausüben kann, ersinnen und ausüben kann, alles durchlässt, ohne ihn zu züchtigen. So. Aber, was habe ich betont? Wer die Rute spart, das heißt, er verbrennt die Rute nicht, sondern die ist aufgespart hinter dem Ofen. Die ist da. Und eines Tages bekommt wer auch die Rute Gottes, die Gerichte Gottes zu spüren? Wer? Ja. Auch der Esau. Auch die Feinde Gottes. Und dann haben sie den Beweis, aha, er liebt mich auch, denn Esau war von Isaac geliebt. Isaac heißt das Lachen der Verheißung Gottes in Christo Jesu. Die Rute spart, wer die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Also wenn ich meinen Söhnen alles durchgehen lasse, die können sich leisten, was sie wollen, Schande über Schande, Verbrechen über Verbrechen, so, dann hasse ich dich. Wen er aber lieb hat, den Jakob, den züchtigt er sofort. Wen aber lieb hat, den züchtigt er augenblicklich. Stimmt das bei Israel, bei Jakob? Wie viele Tage lang? Jahrtausende lang. Und als es uns einmal schwer ging, war so schön, kam der Adolf Heller gerade mal uns zur Wohnungstür herein. Hilda öffnet ihm. Adolf Heller prompt: Na Hilda, wie geht's? Und sie prompt: Schlecht. Schlecht. So. Und er ebenso prompt: Richtig, Hilda, wie geschrieben steht, er führe mich auf schlechter Straße. Dann waren alle geheilt. So. Also, als es, habt ihr verstanden, als es uns einmal schlecht ging, da war ich drauf und dran, den Herrn zu bitten, habe mich doch ein wenig weniger lieb. Nicht? Habt ihr verstanden? Ich hasse deine Feinde mit vollkommenem Hass. Ich bin damit einverstanden, dass sie sich leisten können, was sie wollen, und es gelingt ihnen. Bin ich einverstanden. Ich bin, Herr, mit deiner Ordnung, dass du deinen Feinden nicht nur noch sie nicht züchtigst, wenn sie dich hassen und gegen dich antreten, sondern du gibst ihnen noch das Material. Es ist ihm und ihnen gegeben, diese Dinge, scheußlichsten Dinge gegen Gott überhaupt ausüben zu können. Du gibst ihnen noch das Material. Darf ich sogar sagen, du finanzierst ihre Vorhaben noch?
Die Dunkelheit der Schatten.
Ja.
Je heller das Licht.
Je dunkler der Schatten, je heller das Licht, in dem der Körper, der die Schatten besteht und geht. Danke. Noch einmal die Frage. Darf ich sagen, du finanzierst noch die ersonnenen Schreckenstaten gegen dich und gegen aller widergöttlichen Art und Weise?
Woher denn sonst?
Wo, bitte?
Woher denn sonst hätten sie das Material?
Ja, ja.
Alles,
ja, gut, eine Umschreibung. Die Antwort heißt aber ganz einfach. Da war ein Sohn, nein, da war ein Vater, der hatte zwei Söhne. Natürlich, nicht Zwillinge, sondern einer war der Jüngere und der andere der Ältere. Der Jüngere, frech, obwohl geschrieben steht, erst wann ist ein Erbe fällig geworden, wenn der Erblasser gestorben ist. Was verlangt der jüngere Sohn? Sein Erbanteil vor der Zeit heraus, nicht? Was sagt der Vater? Nicht wie unser prächtiger Pfarrer, bei dem ich konfirmiert wurde seinerzeit in Schaffhausen. Der hat gesagt, wenn einer meiner Söhne so an mich herankäme, dann würde ich sagen, du Kerl, warte dann, bis dein Vater unter Grund und Boden ist. So. Und was macht der Vater? Zahlt er ihm dann sein Erbe aus? Wusste dieser Vater, was der mit dem Geld machen wird? Hat er ihm trotzdem das Geld gegeben? Ist unser Gott ganz anders als wir? Ganz anders. Passt uns bald gar nicht mehr. Ja? So fromm sind wir.
Diese Passage kommt in den Kassetten, Matthäus 13, die Gleichnisse Jesu.
Aha.
Das ist ganz wunderbar, kann ich nur empfehlen.
Dankeschön für die Empfehlung. Mit vollkommenem Hasse hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Und was der Herr uns sagt, was wir unseren Feinden und seinen Feinden gegenüber, wir uns da verhalten sollen, ist auch wieder ganz anders. Deshalb Vers 23. Erforsche mich, Gott. Jetzt kommt er auf den Anfang zurück. Und erkenne mein Herz. Ob ich in all diesen Belangen den Gedanken deines Herzens wenigstens nahe gekommen bin oder nicht. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken, ob sie deinen Gedanken entsprechen. Vers 24. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist da drin, oder eine Bitterkeit, und leite mich auf ewigem Wege. Der heißt Jesus Christus. Soweit für heute Abend. Weiteres Band leer.